zum Aufschlagen schon mal vorab. Wir finden den Predigttext heute im zweiten Brief des Apostels Petrus. Zwar wollen wir zu dieser Predigtreihe über den ersten Petrusbrief jetzt den Abschluss im zweiten Petrusbrief suchen. Und ich dachte mir, dass wir direkt dann weitermachen können mit diesem Brief und steigen damit heute ein. Ich lese uns die ersten 11 Verse aus diesem Abschnitt, 2. Petrus Kapitel 1. Die Predigt wird sich aber auf die ersten Verse, auf den Einstieg in diesen Brief beschränken. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch diesen göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Soweit das Wort Gottes. Liebe Gemeinde, der zweite Brief des Apostels Petrus beginnt wie viele Briefe genau auch mit diesem Gruß, den wir normalerweise am Anfang einer Predigt auch in der Gemeinde uns zurufen. Wir erinnern uns an die Gnade und an den Frieden. So macht es Petrus auch, wenn er diesen Brief eröffnet, redet von Gnade und Friede, die uns mehr und mehr zuteil werden. Der zweite Brief des Apostels Petrus wurde in der Frühzeit der Gemeinde Jesu Christi in eine Schar von Christen gesendet, die in ganz Kleinasien verstreut leben. Hat damit in etwa das gleiche Adressat wie der erste Petrusbrief auch. Die gleichen Leute hat Petrus hier im Sinn. Und er hat uns bereits im ersten Brief darauf hingewiesen, dass die Menschen, die ihn lesen sollten, teilweise in großer Not lebten und zahlreiche Probleme hatten, bis hin zu Verfolgungen, ja sogar Verfolgungen wegen ihres Glaubens. Petrus tröstet deshalb in seinen Briefen sehr feinfühlig und sehr liebevoll. Bei alledem war aber die Umwelt, bei allen Unterschieden, die wir vielleicht haben, unserer Umwelt sehr ähnlich. Die Nöte und die Probleme der Menschen damals gleichen dem, was wir heute finden, sehr. Denn wenn wir die Weltgeschichte einmal vom geistlichen Standpunkt betrachten, dann ähnelt sich das Problem der Christen sehr oft. Sicher könnte man über die Vergleichbarkeit des aktuellen weltlichen Luxus mit der damaligen Zeit streiten. Aber geistlich gesehen sind die Situationen sehr vergleichbar. Die Verführungen ähneln sich sehr. Geistliche Nöte, Gefahren, die auf die Gemeinden einströmen, die mögen uns vielleicht heute viel schwerwiegender vorkommen und die Belange, wenn wir zurückblicken, damals eher belanglos. Aber vergessen wir nicht, dass wir einfach unsere heutige Zeit viel besser kennen, dass wir viel mehr Details kennen und auch viel mehr Details in den Problemen. Und dann vielleicht dazu neigen zu denken, heute sei alles viel schwieriger, viel wilder, viel merkwürdiger. Als damals die Irrlehren der Gnosis aufkamen, die immer mehr in die Gemeinde reinströmten, da verfielen viele diesem Bann. Esoterische und okkulte Praktiken, die zogen in die Gemeinde ein. In den Mittelpunkt, an den einst Christus gerückt war, rückte plötzlich der Mensch. Der Alltag, das Leben richtete sich aus an dem, was im Menschen war. Sehr ähnlich dem, was wir heute auch erleben. Heute sehen wir vielleicht andere esoterische Praktiken, die auf uns einströmen. Horoskope etwa, Yoga-Praktiken, sonstige geistgewirkte Dinge, der sich der Mensch bemächtigen will. Auch damals schon dachten die Menschen, dass das Heil in sich steckte, dass man mit Gedanken spielend den Geist aus dem Körper befreien konnte, dass sich in geistlich höhere Sphären bewegen kann, bis hin gar, dass man dachte, Heil erwirken zu können. Und die Welt war damals wie heute auch ein Ort der Widersprüche und Nöte. Die Menschen wussten damals wie heute auch, dass irgendetwas mit ihr nicht in Ordnung ist. Irgendetwas in diesem Alltag hat ein Problem. Die Christen hatten allerdings oft, wie auch heute, missverstanden, wie sich ihr Glaubensleben verwirklicht. Viele dachten, dass ihre Probleme einfach verschwinden, wenn sie gläubig werden. Das wird heute tatsächlich noch von der ein oder anderen Kanzel verkündet. Wenn du glaubst, wenn du an Christus glaubst, dann verschwinden alle deine Probleme. Dann wird alles gut. Dein Leben wird ein rosarotes Paradies, Wolkenkuckucksheim oder was auch immer. Aber das war weder damals der Fall noch heute. Von außen erlebten die Christen zuallererst einmal Feindschaft mit den Heiden. Sie wurden vor Gerichte gestellt. Die Beschaffung von Nahrung, von Lebensnotwendigem wurde erschwert. Arbeit gab es bei Heiden nur manchmal, eher selten. Man galt als minderwertig, wurde ausgebeutet. Und wenn wir in unsere Zeit gucken, dann erlebt mancher Christ dies heute genauso. Zumindest spätestens dann, wenn er sich als Christ zu erkennen gibt. Ja, vielmehr noch, selbst in Familien und am gleichen Tisch wurde über die Christen hergezogen und sie für ihren Glauben verspottet. Und darüber hinaus gab es noch etwas, was die Christen sehr belastete. Schon sehr früh gab es in den Gemeinden Streit und Zank. Mein ganz ehrlich kann es einen ja erstaunen, wenn wir in das Neue Testament schauen, dass die Gemeinden bereits so früh große Probleme hatten. Streit untereinander, Streit miteinander. Menschen stiegen aus der Mitte auf, erhoben sich über andere. Das Evangelium wurde am Anfang leicht, dann immer mehr verändert. Die Verkündigung tritt auf Irrwege ab. Von wegen Frieden und Sicherheit. Von wegen alle Probleme sind gelöst nach dem Glauben. Und dann zogen sogar noch Irrlehrer ein. Es war tatsächlich eine Illusion, dass die Gemeinden ein Ort der Problemlosigkeit waren, nach heute nicht sind. Aber Vorsicht, man soll jetzt nicht überinterpretieren, das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite blieb die Gemeinde auch ein Ort der Auferbauung, ein Ort der guten geistlichen Gemeinschaft. Und dafür gab es auch einen guten Grund. Und dieser zweite Petrusbrief, über den wir heute reden, der hat genau diese Elemente im Kernthema. Einerseits muss sich Petrus damit beschäftigen, dass der Zustand in den Gemeinden eben nicht nur, wie er es vielleicht im ersten Petrusbrief betont hatte, persönliche Probleme und Anfechtungen für die Gemeinde bedeutete, sondern viel mehr noch, dass es darin gipfelte, dass sogar Irrlehren in die Gemeinde eingezogen sind. Und es ist Petrus eine Not in diesem Brief. Er redet selbst davon, dass er bald sein Zelt abgeben muss, das heißt, dass er bald sterben muss, dass sein Leben am Ende ist. Und was will er jetzt den Christen hier in der Zerstreuung noch mitteilen? Er sieht vor sich, wie eben da nicht nur persönliche, sondern handfeste Probleme für die Gemeinde sind. Die Irrlehrer zogen ein, verbreiteten diese Lehren und er warnt davor. Auf der anderen Seite nutzt er diese Briefe auch, um die Gemeinde zu trösten und aufzubauen, um sie liebevoll und sehr direkt an den Kern des Evangeliums zu führen. Und ich glaube, dass deshalb diese beiden Briefe sehr, sehr gut geeignet sind, auch das heute mit uns zu machen, was sie damals erreicht haben. Uns einerseits hinzuweisen auf unsere persönlichen Umstände, auf die Missstände, uns davor zu warnen, aber andererseits eben genau diesen Trost zu verbreiten, den wir brauchen. Wenn wir die Briefe von Petrus lesen, dann ist es sogar so, dass ganz am Anfang immer erst einmal dieser Trost zugesprochen wird. Zunächst, wenn Petrus diese Christen vor Augen hat, dann erleben wir ihn, wie er sehr stark die Gemeinden trösten will über das Heil, das sie erlebt und empfangen haben. Wir haben in der ersten Schriftlesung den ersten Petrusbrief, das erste Kapitel gelesen und ich habe die Formulierung schon oft verwendet, aber ich glaube, dass gerade dieses Kapitel vielleicht das Ariel Ultra des Neuen Testaments ist. Hochkonzentrierte, intensive Nachricht und Zusammenfassung des Evangeliums. Wenn man wirklich nur Zeit hat, 12 Verse auswendig zu lernen und das ganze Evangelium in der Breite zu erfassen, kann ich diese Verse im ersten Petrusbrief wärmstens empfehlen. Man muss keine ultimativen Aussagen treffen, aber der Gehalt, die Aussage, die Intensität, mit der uns das Evangelium vor Augen gestellt wird und die Herrlichkeit und der Ausblick in den Himmel, der Ausblick auf dieses Lob, das wir einst im Himmel vor Gott haben werden, das uns trägt und treibt und das unkaputtbar ist, dass nichts durch nichts von außen oder von innen in irgendeiner Weise beeinflusst werden kann. Das ist es, was Petrus in den ersten Brief hineingetrieben hat. Im zweiten Brief ist etwas zurückhaltender, aber genauso schnell. Wenn wir noch einmal die ersten 2 Verse lesen, auch dort sehen wir, dass er sofort auf das Evangelium zustrebt. Ich lese uns nochmal die Verse 1 und 2. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retter Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Sich diese Verse im zweiten Petrusbrief einmal im Vergleich zum ersten Petrusbrief gelesen habe, ist mir eine Kleinigkeit im ersten Vers aufgefallen und dieser Kleinigkeit mit sehr tiefem Inhalt möchte ich diese Predigt heute widmen. Deshalb wäre die geeignete Überschrift für diese Predigt heute der Wert des Evangeliums. Denn im ersten Vers, da redet Petrus von einem Glauben, den wir empfangen haben. Und er benutzt ein kleines Adjektiv, das teilweise etwas unterschiedlich übersetzt wird. Hier in der Neuen Schlachter lesen wir von einem kostbaren Glauben. In der Ausgabe von 1951 wurde übersetzt von einem wertvollen Glauben. Beides meint genau das Gleiche. Und genau dieses Adjektiv hat mich in meinem Denken sofort ausgebremst. Natürlich müssen wir zuerst einmal klären, wenn wir hier von Glauben reden, welcher Glaube denn gemeint ist. Aber ist es nicht erstaunlich, dass Petrus sofort diesen Glauben als wertvoll, als kostbar bezeichnet? Diesen Glauben, den wir empfangen haben. Natürlich fällt auf, dass er davon redet, dass wir den Glauben empfangen haben. Im ersten Petrusbrief nennt er es Berufung, Vorhersehung, Erwählung und verwendet auch diese Begriffe. Hier sagt er einfach, diesen Glauben, den habt ihr empfangen. Im Grunde war theologisch schon geklärt und gesagt, wie wir ihn empfangen haben. Er redet von Erwählung. Er setzt das aber hier voraus. Er sagt einfach, ihr habt euren Glauben empfangen. Aber er sagt uns auch, was es mit diesem Glauben auf sich hat. Denn dieser Glaube ist ein kostbarer Glaube. Aber bevor wir auf das Adjektiv eingehen, dem wir heute die meiste Zeit widmen wollen, will ich zunächst die berechtigte Frage zulassen, von welchem Glauben redet er eigentlich hier? Wenn Petrus von Glauben redet, dann hat er immer etwas Bestimmtes im Sinn. Und wenn wir die Verse nehmen, in denen Petrus den Glauben erwähnt, dann fällt uns auf, dass er sehr häufig, sehr schnell dann von Gerechtigkeit redet. Auch hier in unserem Vers, dem er sagt, den Glauben, den wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Also die Gerechtigkeit Gottes ist sozusagen das erste Wort, was er benutzt, um den Glauben, den wir empfangen haben, zu beschreiben. Er stellt uns Gott vor Augen und benennt die Gerechtigkeit Gottes. Unerwähnt lässt er etwas anderes, nämlich die Ungerechtigkeit, das heißt die Sündhaftigkeit des Menschen. Aber auch das setzt er sofort voraus, wenn er dann sagt, und unseres Retters Jesus Christus. Also ein Glauben an die Gerechtigkeit unseres Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Ohne Ungerechtigkeit brauchten wir auch keinen Retter. Wenn Gott Gerechtigkeit hätte, dann wäre das für uns völlig bedeutungslos, wenn es nicht irgendwie in unserem Leben eine Rolle spielen würde. Erst dadurch, dass durch die Gerechtigkeit Gottes unsere Ungerechtigkeit offenbart wird, und ich erinnere nur daran, dass wir auch heute in unserem Gottesdienst, in dem wir das Gesetz Gottes gelesen haben, uns genau in diese Situation hineingestellt haben. Wir haben von der Gerechtigkeit Gottes gelesen. Wir haben von der Heiligkeit des Gesetzes geredet. Wir haben uns Gott vor Augen gestellt, in seinem Wesen, wie er ist. Wir haben uns aber auch darauf eingelassen, zu erkennen, wer wir sind. Im Antlitz dieses Gesetzes und der Gerechtigkeit Gottes wird auch unsere Gerechtigkeit offenbar. Petrus setzt das voraus. Und er redet dann von unserem Retter. Diese Ungerechtigkeit hatte sein Ende damit, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Er selbst ist dieser Gerechte, der unsere Ungerechtigkeit überwunden hat. Wir nennen das dann Retter. Wir nennen das Heiland. Wir verstehen, wenn wir Christus am Kreuz anblicken, als Retter, dass er für unsere Ungerechtigkeit gestorben ist. Das ist der Kern des Evangeliums. Was Petrus an dieser Stelle eben macht, ist, dass er diesem Glauben, den wir hierin erkennen können, einen Wert beimisst. Wenn er redet von einem kostbaren Glauben, der für alle Christen, die er hier anspricht, gleich ist. Der sie verbindet, der sie eint, der eben tatsächlich diese wertvolle Grundlage für alle bildet, die angesprochen werden. Im Hinblick darauf, dass er zu Gemeinden redet, in denen Irrlehren aufziehen, und setzen wir einfach voraus, da wird das im zweiten Kapitel darüber reden, dass er dies natürlich im Sinn hat. Es ist ganz wichtig, dass er den Gemeinden klar macht, was ist die Grundlage, was ist das Element, was ist tatsächlich das, was uns vereint. Ich glaube, dass es deshalb sehr wichtig ist, dass er zu Beginn sagt, wir alle, die ihr zuhört, die ihr diesen Brief lest, wir alle haben den gleichen Glauben. Da ist kein Unterschied. Ich bin sogar so frei zu sagen, dass wir den gleichen kostbaren Glauben haben. Also für uns alle vom gleichen Wert. Deshalb möchte ich heute auch den Großteil unserer Predigt einmal darauf lenken, zu überlegen und zu überschlagen, welchen Wert eigentlich das Evangelium hat. Ein Element in diesem Evangelium haben wir ja bereits kennengelernt. Die Gerechtigkeit Gottes. Auch das Problem der Gerechtigkeit Gottes, das unsere Ungerechtigkeit offenbart. Unser Lebensmodell wird dadurch enttarnt, wenn wir uns mit Gottes Gerechtigkeit konfrontieren. Wenn wir genauer überlegen, dann entdecken wir, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht etwa etwas ist, was wir in irgendeiner Weise entdecken müssen oder uns erklären müssen, sondern es ist vorhanden. Die ganze Bibel geht immer davon aus, dass Gott an sich gerecht ist. Die Gerechtigkeit Gottes wird nicht im klassischen Sinne verteidigt. Wir finden keine Elemente, die davon reden, dass man in irgendeiner Weise die Gerechtigkeit Gottes sich erkämpfen müsste oder gegen andere verteidigen müsste. Das ist vor allem deshalb interessant, wenn man konfrontiert wird in seinem Umfeld mit anderen Gedankenmodellen, wenn Philosophien einziehen und Dinge in Frage stellen, die eigentlich Grundlagen und Voraussetzungen sind. Auch wir selbst sind ein Problem an dieser Stelle, denn wir neigen dazu, an der Gerechtigkeit Gottes herumzubasteln, um uns selbst gerecht darzustellen. Die Grunddisziplin eines Sünders ist es, sich selbst sein Lebensproblem zu erklären. Das heißt, sich selbst in irgendeiner Weise gerecht zu erklären. Die eigene Ungerechtigkeit wegzuerklären. Irgendwie aus dem Leben rauszubekommen. Irgendwann merkt ein Mensch auch, dass ihm vielleicht bei Gott genau dieses Stück Akzeptanz fehlt. Dass er, wenn er sich mit Gott beschäftigt, doch gerne von Gott angenommen wäre. Dass er gerne so wäre, dass Gott ihm wohlgesonnen ist. Und eine ganz natürliche Reaktion ist dann, sich die Dinge selbst zurechtzuerklären. Aber eigentlich, ich hatte es bereits gesagt, eigentlich geht es nur darum, dass wir einen Retter brauchen, auch aus diesem Denkmodell. Wenn wir selbst nur Scheingerechtigkeit hinbekommen, dann brauchen wir eben echte Gerechtigkeit. Und diese gibt es für uns eben nur durch den gerechten Retter Jesus Christus, der seine Gerechtigkeit auf uns überträgt. Dieses Thema ist so sehr wichtig für uns Christen, dass wir es sehr oft am Anfang der Briefe der Apostel finden. Nun, ich hatte es bereits gesagt, Petrus bemisst diesem Glauben, den wir empfangen haben, ein Adjektiv und sagt, dass dieser Glaube sehr wertvoll ist. Ganz ehrlich ist der natürliche Zugang zu dem Evangelium nicht so. Wenn wir jemanden fragen, der nicht an Christus glaubt, dann ist die beste Antwort, die wir heute erwarten können, und das ist vielleicht schon ein Fortschritt, dass wir heute hören, dass das Evangelium vielleicht für uns einen bestimmten Wert hat. Das ist ja schon sehr gut. Die normale Antwort ist, dass all das, was man dort hört und liest, naja, vielleicht ein schönes Denkmodell ist, aber schon gar nicht etwas, was wertvoll ist, was einem das Leben ausmacht, was vielleicht der höchste Schatz ist. Also für jemanden, der keinen Zugang zum Evangelium hat, ist es ein sehr komischer Satz zu hören, dass das Evangelium wertvoll sein soll. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich umguckt, viele Christen leiden, haben komische Ansichten, gewinnen die Diskussionen nicht in Konfrontationen, ihnen fehlt manchmal das beste Argument, ihren Glauben zu verteidigen. Und wenn dann noch jemand aufstehen würde und sagen würde, aber das Wertvollste, Wichtigste, Schönste und Höchste, das ich habe, das ist mein Glaube, den ich empfangen habe von Gott, dann geben wir uns doch mutmaßlich der Lächerlichkeit preis. Viel leichter ist es doch zum Beispiel, sein Auto zu preisen oder sein Haus. Und ich glaube, dass man grundsätzlich auch dann dazu tendiert. Ein Auto zu erklären in all seinen wertvollen Eigenschaften, Sonderausstattung, mit allem, was es hat, mein Haus mit der dritten und vierten Toilette, ist doch sicher etwas Wertvolles, das man leicht erklären kann. Jeder kann nachvollziehen, dass der Stoff, aus dem meine Vorhänge genäht sind, wertvoll ist. Wir können so viel erklären. Wir können in unserem Leben leicht sagen, schau her, das Hemd, das ich heute trage, 200 Euro, das ist wertvoll. Das kostet keine 200 Euro, aber ich könnte sagen. Selbst wenn wir anderen Leuten etwas schenken, neigen wir doch dazu, dass wir in sein Gesicht schauen und sagen, hat er den Wert des Geschenkes erkannt? Weiß er auch wirklich, dass ich hier mir was aus den Rippen geschnitten habe? Guckt er mich so an, dass er erkennt, wie wertvoll dieses Geschenk ist? Unser Alltag ist im Grunde davon geprägt, dass wir am Geschäft vorbeigehen, in das Schaufenster schauen und alles beurteilen. Und das Kriterium, nach dem wir was beurteilen, ist der Wert. Stimmt das Preisschild mit dem überein, was ich bekomme? Es ist ein Gegenstand, der mir hilft, der gut ist. Das sind wir bei Luxusgütern. Aber auch in unseren Gebrauchsgegenständen, die wir zum Leben brauchen, auch ist es so, stimmt der Preis, gibt es noch etwas, was günstiger ist, was einen gewissen Wert hat. Interessanterweise denken wir sehr oft in Bezug auf das Evangelium nicht so. Sehr wenig Zeit verwenden wir darauf, uns selbst klarzumachen, wie wertvoll das Evangelium für uns ist. Und ich möchte einfach mal eine Liste von Gedanken aufführen, in dem Zusammenhang mit dem Wert des Evangeliums. Und euch mit einer Reihe von Sätzen konfrontieren, ohne dass ich die groß auslege. Wenn jemand zu euch kommt, in euer Alltagsleben und sagt, verkaufe alles, alles was du hast, und folge mir nach. Wie wertvoll muss das sein, wenn du es tatsächlich tust? Alles Aussagen, die wir aus dem Neuen Testament kennen. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, verkauf nicht nur alles, was du hast, sondern verleugne dich selbst, was du bist, deine Art, dein Wesen, und folge mir nach. Oder wenn jemand zu uns sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ist das eine Herausforderung? Oder wenn einer sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann überschlage den Preis. Bedenke den Preis deiner Nachfolge. Denk drüber nach, was es dich kosten wird. Ja, nochmal ein Satz, vielleicht in einer anderen Richtung, die euch jetzt überrascht. Wenn er zu euch kommt und sagt, wie viel mehr seid ihr als alles andere? Sogar als die Vögel, die zum Luxus und zum Vergnügen geschaffen sind, als die Lilien des Feldes. Wie viel mehr seid ihr für mich wert als alles andere, was ihr entdecken könnt? Ich habe versprochen, ich will all das nicht interpretieren, das wären sicher fünf andere Predigten. Aber in allem geht es darum, was mir selbst irgendetwas wert ist, was mir selbst Güter wert sind, Menschen, Personen, Dinge um mich herum, meine Denkstruktur, was ich bin, was ich damit machen kann. Und Jesus hat keine Scheu, all dies direkt anzugreifen. Gerade letztens eine Geschichte gehört von einer Bekannten, die eine kranke Freundin hat, die in dem ehemaligen Jugoslawien lebt und für eine Operation, schwierigere Operation am Herzen, brauchte sie eine Operation und für diese Operation gab es in Deutschland einen Preis und der war 100.000 Euro. In Amerika war es etwas teurer. Dann fand sie am Ende jemanden, der sie für 55.000 Euro operieren würde. Nun hatte keiner, den sie kannte, sie selbst auch nicht, 55.000 Euro. Und in Serbien hat man auch nicht unbedingt 55.000 Euro in der Schublade rumliegen. Am Ende konnte sie das Geld auftreiben. Die Person wurde operiert und hat es überlebt. Der Weg dahin war sehr mühsam, das Geld aufzutreiben. Darum geht es hier überhaupt nicht. Sondern mir geht es darum, dass plötzlich in diesem Leben des Menschen ein Preisschild an seinem Leben hing. Plötzlich hing da, ich bin 55.000 Euro wert. Und alles reduziert sich auf diesen Wert. Dem Jüngling, dem Jesus sagte, verkaufe alles, hat Jesus auch ein Preisschild umgehängt. Die Nachfolge von mir kostet dich alles. Alles. Und er war sehr reich. Das ist das Preisschild, das am Evangelium hängt. Es kostet alles und es bringt uns alles. Nicht 55.000 Euro, nicht 100.000 Euro, nicht 1 Million Euro. Alle Zahlen könnt ihr euch ausdenken. Alles Geld der Welt würde nicht reichen, das Evangelium zu erkaufen. Denn alles ist wirklich alles. Andersrum ist es auch so, dass tatsächlich unser Leben mit all den Gütern, mit all dem Wert, den wir haben, tatsächlich nichts wert ist. Da gibt es keinen Wert, den wir bemessen könnten, was uns im Leben an irgendeinem Punkt bringt, dass unser Leben so wertvoll wird, dass es irgendwie besser ist, als wenn wir das Evangelium kennen. Ich weiß, es ist sicher persönlich und es ist gemein, das an dieser Stelle so zu erwähnen, aber es ist tatsächlich so, unser aller Leben ist nichts wert. Es war nie etwas wert, bevor wir nicht diesen Glauben empfangen haben, den Christus uns gegeben hat. Tatsächlich kann ich auch mit nichts in den Himmel kommen, ich kann nichts mitbringen, außer dem, was mich in die Gestalt Christi hinein verwandelt. Wenn ich da eins vor dem Thron stehen werde und Gott anbeten werde, interessiert mein Haus nicht, mein Auto, meine Krawatte, mein Anzug, alles, was ich mir denken kann, alle Werte, die ich mir jetzt ausdenke, zählen nicht. Aber eins wird zählen, wie viel Herz ich an diesem Tag Christus anbeten werde, wird viel damit zu tun haben, wie viel ich in ihn hinein verwandelt werde. An dem Tag ist mein Haus verfallen, meine Kleider verbrannt, mein Gold verrostet. Glaubt's mir, das sind Tage, an denen Gold rosten wird. Es wird nichts mehr wert sein. Mein Bankkonto war meine Schlangengrube. Und auch Menschen, auf die ich mich in meinem Leben gestützt habe, werden keinen Wert haben. Auch diese Ausrede wird nicht zählen. Zu sagen, der hat aber und der hat aber noch mehr und der hat dies und der hat das. Das Einzige, was mir helfen wird, ist meine Verbindung und der Wert, den Christus in mir geschaffen hat. Vielleicht könnten wir noch anführen, zumindest das, wo wir dann in der Gemeinde uns gegenseitig helfen, das hat so viel Wert, dass wir dann daran vielleicht doch noch etwas mitnehmen. Aber auch das, ihr Lieben, ist nicht der Wert unseres persönlichen Glaubens. Hier, und hier ist Petrus ganz klar, geht es um unseren persönlichen Glauben. Um das, was wir selbst glauben. Es ist ein Trugschluss, dass wir uns in irgendeiner Weise auf Menschen verlassen können. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass morgen irgendjemand für uns die Bibel liest, etwas so auslegt, dass es der Wahrheit entspricht. Wir können es nicht. In unserem Glaubensleben können wir tatsächlich nur auf unseren eigenen Heiland blicken, in unserem eigenen Glauben. Schaut selbst der, der diesen Brief geschrieben hat. Der war ein unzuverlässiger Geselle. Der war in der Gemeinschaft mit Christus keiner, auf den man sich verlassen konnte. Selbst Christus hat er verleugnet. Selbst seine eigene Schwäche hat er gesehen und daran gelitten. Auch hier gibt es nichts, was tatsächlich den Wert des Evangeliums aufwiegen, ergänzen oder in irgendeiner Weise verstärken oder schwächen könnte. Also, was ist tatsächlich der Wert des Evangeliums in meinem Leben? In deinem Leben? Wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, dann müssen wir uns irgendwann diese Frage stellen. Ich will nicht moralisieren. Ich will nicht in dieser Predigt sagen, geh jetzt morgen raus und tu dies und das, dann hast du das Evangelium mehr gewürdigt und hast den Wert erhöht. Das ist auch nicht hier die Aussage. Sondern diese Aussage des Wertes des Evangeliums bezieht sich ausschließlich darauf, dass das Evangelium seinen Wert hat. Der Wert entsteht nicht dadurch, dass wir etwas tun oder nicht. Der Wert entsteht auch nicht dadurch, dass wir den Wert verstehen. Dass wir kapieren, wie wertvoll der Glaube ist. Ist uns das klar, was das meint? Das meint nicht, dass unser Verhalten, wenn wir diesen Wert besonders gut erkannt haben und danach leben, irgendwie den Wert verändert. Das Evangelium wird nicht wertvoller, unser Glaube wird nicht wertvoller, weil wir etwas davon verstehen. Er ist an sich wertvoll, unendlich wertvoll. Der Wert wird nie verändert, auch nicht durch uns. Und ich möchte uns noch einen Aspekt sagen, der uns beeinflusst in unserem Leben. Der hat sehr viel damit zu tun, über was wir jetzt schon geredet haben. Jeder Mensch hat in seinem Leben in irgendeiner Weise ein Schuldempfinden. Es gibt keinen Menschen, der keins hat. Aber ich habe das einfach mal grob in zwei Gruppen aufgeteilt. Es gibt Menschen, die sagen, ich mache eigentlich vieles richtig und stehe eigentlich ganz gut da. Und vielleicht sagen sie, ich stehe auch ganz gut da vor Gott. Klar, ich mache Fehler, okay, aber es hält sich in Grenzen. Und ich muss mich eigentlich auch damit nicht viel beschäftigen. Und dann spielt so im Alltag auch das Schuldempfinden, das wir haben, kaum eine Rolle. Meine Gebete sind vielleicht eher Bitten als Bußgebete. Vielleicht sogar Bitten für mich, für die Dinge, für was bitten wir? Für die Dinge, die uns was wert sind. Spontan fallen mir vielleicht, also wenn ich zu dieser Gruppe 1 gehöre, spontan fallen mir wenige Dinge ein, die ich vielleicht weglassen sollte. Eigentlich ist alles so, wie ich lebe, ganz okay. Andere fühlen sich bei mir ganz gut. Ich muss ihnen gegenüber eigentlich relativ wenig verbessern. Zum Abschluss vielleicht, ich motiviere mich gerne mit meinen Taten. Könnte man vielleicht so als Kleinen, heute ist ja die Zeit der Self-Assessments, früher hieß es so Tests. Ja, man kreuzt irgendwas an und sagt, trifft es auf mich zu oder trifft es eher nicht zu. Und dann kann man lesen, was das bedeutet. Ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung dieser Gruppe 1, die ein relativ geringes Schuldempfinden hat. Und dann gibt es eine Gruppe, ich nenne sie mal Gruppe 2, Menschen, die sagen, ich mache viel falsch. Besonders andere Menschen leiden unter mir. Oft mache ich nicht das, was ich eigentlich will. In meinen Gebeten will ich eigentlich immer zuerst Gottes Vergebung erlangen. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass ich es nicht wert bin, dass mir Gott zuhört. Ich würde manchmal auch gerne vor mir selbst behindert werden. Ich habe so viele dumme Ideen im Kopf, dass sie sogar in meinen Gebeten hochpoppen. Ich tue Dinge, die ich nachher schnell hasse. Diese Gruppe 2 ist ein gutes Beispiel für Menschen, die ein hohes Schuldempfinden haben. dann steht quasi ihre eigene Schuld und ihr Versagen vor Augen. Fragt euch, warum habe ich diese Gruppen hier aufgeführt? Beide Gruppen können das wertvolle Evangelium empfangen haben. Gruppe 1 erfasst den Wert aber als geringer an als Gruppe 2. Gruppe 2 könnte fast die Tränen in den Augen haben für die große, unverdiente Güte. Denken wir einfach daran, wie aus der Perspektive Gottes unser Verhalten beurteilt wird. Die Lehre des Neuen Testaments sagt uns, dass Gott in den Schwachen stark ist. Dass oft das, was die Welt schwach findet, gerade stark ist bei Gott. Und deshalb ruft auch Petrus hier den zerschundenen Christen in der Zerstreuung diese Worte zu. Ihr habt etwas Wertvolles empfangen. Erkennt es, indem ihr Christus, sein Opfer und den Wert seines Todes für euch erfasst. Vers 2 ist genau das Thema. Erkennt es, erkennt diesen Christus. Wachst in der Erkenntnis. Das ist der Zuruf des Trostes. Seid bereit, alles hinter euch zu lassen für dieses wertvolle Opfer. Eure Heimat ist die Zukunft. Und eure Bürgerschaft ist in den Verheißungen des Himmels verborgen. Euer Feind ist eure eigene Begierde, wenn wir hier weiterlesen. Sehr schnell ist die Rede von Begierde. Die Begierde hat euch zuvor festgehalten. Begierde nach Geld, nach Ruhm, nach Anerkennung, Freizügigkeit, nach sexueller Freizügigkeit, nach Kraft, nach alledem, was wir Wert, dem wir Wert beibemessen. Das sind die Begierden, die uns wegziehen von dem Evangelium, von dem Wert des Evangeliums, die sie ersetzen, den Wert des Evangeliums mit irgendeinem anderen Wert. Was Petrus sagt, den Glauben empfangen, ihr habt jetzt etwas Wertvolles in der Hand. Schaut vielleicht einmal in einem Bild den Priester an. In dem Alten Testament die Geschichten gelesen habt, wir haben nie Priester beim Opfern gesehen, wir haben keine Erfahrung damit. Normalerweise hier in Gießen wird nichts geopfert, irgendeinem jüdischen Tempel oder wie auch immer. Wenn wir diese Geschichten lesen, da sehen wir sehr schnell, der Priester, der musste alles, was gut war, wegschneiden. Das Fett, das den Geschmack trägt, das Fleisch so richtig lecker macht, das musste weg. Es wurde verbrannt. Das Fett, das gehört dem Herrn. Die besten Organe, die Kraft tragen, die mussten weg. Es gehört dem Herrn. Was bleibt, ist im Endeffekt Schwäche. Tatsächlich gilt es auch für uns, dass die Stärke dem Herrn geopfert sein muss. Dann wird uns das Evangelium selbst wertvoll. In unserer Schwäche, da will der Herr mächtig sein. Und in unserer Stärke, da offenbart sich unsere Schwäche. Bis zu dem Moment der Schwäche hat alles andere in unserem Leben höhere Priorität. Wir haben Ausreden, Ausreden für Gemeindeaktivitäten, für Fürsorge, für Mitleid, für Gebete, für herzliches Spenden. Gerade das Geldgeben, das ist ja eine komische Disziplin. Ja? Sie offenbart relativ gut, wie viel wir an uns selbst hängen. Wenn es uns nicht wehtut, dann ist es gut, denken wir. Dann spenden wir gut. Schneiden wir den Überfluss ab. Selbstverständlich meine ich jetzt nicht die Höhe eines Geldbetrages oder was auch immer, sondern das Magnet unserer Gedanken. Wir können uns kleine Spenden schönreden. Wir können uns auch hohe Spenden selbstherrlich ausmalen in unseren Gedanken. Wir können Forderungen aufstellen, wir können darauf etwas dranhängen. Auch das hat den Sinn verfehlt. Der Wert des Evangeliums, der geht weit über das Geben hinaus. Geben hat in dem Zusammenhang auch gar nicht so viel mit Geld zu tun. Das ist nur ein Beispiel, weil es viel offenbart. Sondern mit all den Dingen, wie mein Geist, wie mein Herz ausgerichtet ist. In den letzten Tagen habe ich mir selbst über ein Bild in meinem Leben oder ein Ereignis einige Gedanken gemacht. Mir hat mal jemand durch die Blume klar gemacht, dass ich durch mein Verhalten ihm die Möglichkeit genommen habe, für ihn oder für mich zu beten. Und das war irgendwie beschämend für mich. Ich dachte mir in meiner Logik, ich behalte meine Probleme für mich. Mein Denken war, ich komme schon damit zurecht. Ich dachte irgendwie, es wird schon wieder gehen, oder wenn ich für mich bete, dann reicht es ja. Aber ich denke, dass dieser Einwand sehr gut war, wenn wir uns selbst überschätzen, wenn wir der Meinung sind, wir haben alles unter Kontrolle, na, wo ist dann die Schwäche, in der Gott mächtig sein kann? Tatsächlich ist es schon so, dass wir uns auch diese Schwäche eingestehen müssen, dass wir andere Menschen auch für uns beten lassen, dass wir auch gar nicht auf die Idee kommen, aus eigener Kraft über den Dingen zu stehen. Für mich war das eine gute Lektion, den Wert des Evangeliums zu verstehen und auch zu verstehen, dass man selbst sehr schnell geneigt ist, sich selbst zu überschätzen und den eigenen Wert zu überheben. Petrus in diesem Abschnitt, der redet von einem kostbaren Glauben, ohne irgendjemand etwas vorzuhalten. Und ich will auch gar nicht diesen Anklang hier hochkommen lassen. Vielmehr interessiert ihn, diesem Gedanken im positiven Sinne jedem zuzurufen. Das Evangelium hat seinen Wert in dem Opfer Christi und in dem, was er aus Gnade für uns getan hat. Er ruft uns zu, wachst darin, dann gewinnt ihr im Leben. Und er hat dabei sehr viele konkrete Dinge im Sinn. Und es wird sich lohnen, in den nächsten Versen noch einmal darauf einzugehen. Das werden wir dann in der nächsten Predigt machen. Aber er hat Dinge im Sinn, die einerseits das Jenseits betreffen, andererseits das Diesseits betreffen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne einmal diese Passage weiterlesen. Und es wird uns auffallen, dass eben beide Seiten in unserem Leben bei ihm im Blick stehen. Wenn er davon redet, dass wir diesseitig in unserem Leben bestimmte Dinge tun, er zählt auf Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Gottseligkeit, dann hat er den Blick viel auf die diesseitigen Dinge. Aber vorher in den Versen 3 und in den Versen 4, da redet er von den Dingen, die im Jenseits liegen, von den Verheißungen. Also um Dinge, die wir nicht sehen und nicht sofort ergreifen können. Aber den Wert des Evangeliums zu leben in unserem Leben, heißt einerseits, das Diesseits zu gestalten, aber andererseits auch immer auf das Jenseits zu schauen. Im Übrigen genau die gleiche Perspektive finden wir im 1. Petrusbrief, auch im 1. Kapitel. Der Wegweiser für uns ist die Person Jesu. Wenn wir ihn anschauen, dann sehen wir, wie wir sein sollen. Wenn wir etwas anderes anschauen, naja, da gibt es auch schöne Dinge zu sehen, die uns begeistern können. Aber leider sind Stolz und Kraft und all diese anderen Dinge wertlos. Wie viel Mut muss den Gemeinden dieser Auftakt gemacht haben, wenn sie langsam eingestiegen sind? Manchmal wird ja der 2. Petrusbrief viel mit dem Judasbrief verglichen. Der Judasbrief ist der Brief, wenn man die Bibel aufschlägt, den man nicht findet, der so klein ist. Er steht direkt vor der Offenbarung, ganz am Ende, wenn ihn einer sucht. Wird sehr gerne mit dem 2. Petrusbrief verglichen. Man sagt, beides ist geführt von dem gleichen Gedanken, nämlich von der Irrlehre. Einen sehr interessanten Unterschied zwischen dem 2. Petrusbrief und dem Judasbrief ist, dass der Judasbrief eben nicht mit diesem Zuspruch und mit dieser mutmachenden Aussage anfängt, sondern eigentlich ziemlich schnell und stark in das Thema einsteigt und dann eben erst am Ende diesen Trost hat. Eine ganz andere Herangehensweise, erst auf das Problem, erst auf die Irrlehren und dann kommt der Trost. Petrus macht das anders. Er steigt ein, erst mit dem Trost und erst mit dem Evangelium. Erst mit dem Zuspruch. Mir fällt immer dabei ein, wenn man über so eine Herangehensweise denkt, wie manchmal das Evangelium in eine Marketingwelt gepresst wird. Es gibt Menschen, die in der Verkündigung die Zuhörer von dem Evangelium begeistern wollen. Manche machen dann aus der Verkündigung eine Marketingveranstaltung, Werbeveranstaltung, was auch immer. Dann wird das eine oder andere leicht verdreht. Der Verkündiger vermittelt den Wert des Evangeliums als sehr hoch, baut einen gewissen Druck auf gegen den Zuhörer. Der Zuhörer wird beeindruckt und in die Enge geführt. Und in seiner Not macht er dann am Ende, was der Verkündiger als Lösung anbietet. Ja, in Form von einer Art seelischer Grausamkeit. Man stellt eine seelische Zwangssituation her. Die Ergebnisse sind dann Menschen, die Dinge tun, die sie eigentlich selbst nie tun würden. Sie stehen auf, sie bekehren sich spontan und wissen überhaupt nicht, was sie getan haben. Sie schmeißen sich auf den Boden, weil alle auf den Boden fallen oder was auch immer. Im Grunde kann man mit dieser psychischen Enge einen Menschen dazu kriegen, dass er alles tut. Diesen Leuten kann man nur empfehlen, in ihrer Bibel hier im 2. Petrusbrief das Wort empfangen dick zu unterstreichen. Vielleicht noch gelb anzumarken. Denn Glauben empfängt ein Mensch. Wenn überhaupt irgendeine Enge entsteht, dann ist es das Überwältigtsein von Christus durch den Heiligen Geist. Das klare Evangelium hat genug Kraft, um auf den Menschen zu wirken. Es braucht keine Rhetorik. Es braucht keine Kommas. Es braucht keine Fremdwörter. Das klare Wort bewegt das Herz. Der Heilige Geist wirkt auf Basis des verkündigten Wortes. Aber nicht auf Basis der Tricks. Nicht in der Enge. Deshalb empfangen wir Wort und Segen. Und so ist es auch mit dem Wert des Evangeliums. Wir empfangen den Wert des Evangeliums. Und noch einmal, wir machen ihn nicht selbst. Auch der Verkündiger macht ihn nicht selbst. Der Wert des Evangeliums liegt im Evangelium selbst. Wenn wir das verstehen, dann decken wir auch etwas auf. Diese Mühsamkeit des eigenen Erarbeitens. Wir erarbeiten uns nicht aus eigener Kraft den Wert und die Kostbarkeit. Ganz konkret heißt das doch, jedes Stück Veränderung in unserem Leben, das ist das Aufdecken von dem, was verschüttet ist und was verschüttet wurde. Es ist nicht neu erarbeitete Technik, sondern es ist Rückkehr zu dem, was das Evangelium ist. Akzeptieren wir doch den Wert des Evangeliums, so wie es ist, unabhängig von uns. Wo auch immer wir stehen, in größter Not, in größter Freude. Und ich glaube, die größte Stärke ist die größte Gefahr, nicht die größte Schwäche. In meiner persönlichen Beurteilung sind Menschen, die schwach sind, doch viel näher an dem, wo sie Zugang zum Evangelium haben, als die Menschen mit den großen Worten, die stark sind. Es ist doch eine Frage des Aufdeckens dieses Wertes. Deshalb ist gut, dass Petrus das einfach so unverblümt am Anfang uns sagt. Wenn wir morgen beginnen, unsere Bibel zu lesen, wenn wir beginnen, für andere zu beten, anstatt nur für uns, für unsere materiellen Bedürfnisse zu beten, Dinge zu sehen, die wir vorher nicht gesehen haben, wenn wir unsere Begierden eindämmen, wenn wir in der Erkenntnis wachsen, dann räumen wir den Matsch über der Wahrheit weg. Wir erarbeiten uns aber keine Anerkennung. Wir erarbeiten uns auch keinen Wert. Und ich finde, gerade Christen, die das erste Mal den Wert des Evangeliums erkennen, die sind für uns alle schöne Beispiele. Denn sie sind so richtig begeistert. Sie sind eigentlich am Idealpunkt des Lebens angekommen. Denn ihre Motivation ist Dankbarkeit für das, was sie empfangen haben und nicht Druck. Wer den Wert des Evangeliums erkennt, der strahlt ohne Druck Freude und Frieden und Wert aus. Denn er weiß, dass Gott in seiner eigenen Schwäche eben gerade so mächtig war, wie es eben nur ging. Ihm aus dem Tod ins Leben hinübergerettet hat. Wer das versteht, wenn er zum Glauben kommt, der versteht diese Kraft und den Wert des Evangeliums in seiner vollen Blüte. Und dazu braucht man tatsächlich keine Stärke. Da wird man in seiner Schwäche stark, weil man eingebunden ist in dieses wertvolle Evangelium. Die normale Antwort an dieser Stelle ist tatsächlich die Dankbarkeit. Alles, was dann folgt, ist eben kein Druck, sondern Dankbarkeit. Deshalb soll mein abschließender Gedanke heute sein, dass wenn Petrus uns heute hier zuruft, dass wir den Wert des Evangeliums erkennen, dann kann unsere Antwort nicht Aktionismus sein, dass wir jetzt anfangen, etwas zu tun, was wir tun, um Anerkennung zu bekommen, sondern es kann nur eine Antwort sein, was wir tun aus Dankbarkeit dafür, dass wir den Wert des Evangeliums erkennen durften, dass wir ihn uns vergegenwärtigen, dass wir bereit sind, unsere eigene Schwäche, auch die Schwäche der anderen, zu akzeptieren und darin zu leben, damit er mächtig wird und wir schwach. Amen.